Was ist denn ein Neozoon, Fabian?
Vielleicht wird es auch Neozoon ausgesprochen. Oh,
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, zu einer neuen Episode. Martin und ich müssen hier gerade lachen, weil wir haben gerade eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer anfängt. Und dann war aber unklar, gewinnt jetzt, also der Gewinner fängt an oder der Verlierer. Ja. So, ich habe die Ehre und begrüße euch. Ich hoffe, euch allen da draußen geht's gut. Ihr habt es euch gemütlich gemacht oder seid gerade auf dem Weg irgendwo hin und freut euch jetzt auf eine neue Episode mit Martin Römmler.
Hallo, auch schöne Grüße von mir und schön, dass ihr da seid.
Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Und bevor wir verraten, welches Thema heute uns begleitet, machen wir doch den unnötigen Zahlenfakt. Da habe ich wieder was vorbereitet, Martin, und zwar 83. Das ist die Anzahl der Vogelkollisionen pro Woche, laut Bericht der US Air Force. Circa 4.400 Fälle in dem genannten Jahr. Diese Zahl war von 2003 und ich dachte, es war mal was anderes. Also 83 Vögel pro Woche in dem Jahr 2003
kollidieren mit Flugzeugen
der US Air Force, nicht mit Flugzeugen insgesamt.
Wahnsinn.
Passiert irgendwie doch deutlich häufiger, als ich dachte.
Ja, naja gut, gerade auf Flugfeldern sind ja oft auch Vögel, ist ja auch ein Problem in der modernen oder in der, sage ich mal, zivilen Luftfahrt, dass man irgendwie sicherstellen muss, dass da nicht die ganzen Vögel kommen und plötzlich auf diesem Flugfeld brüten, weil das da so toll ist.
Ja, und gleichzeitig, dass sie in Flugzeugen so schnell nichts passiert, wenn das mal doch zu einer Kollision kommt. Also da gibt es auch wirklich mit Kadavern ganz viele Tests von Flugzeugturbinen, dass da auch wirklich nichts passiert. Das wusste ich so auch nicht. Ja, okay.
Ja.
komische News zum Start irgendwie.
Ist doch gut, ist doch mal ein schöner unnützer Fakt wieder, ne? Wie so immer. Ja, aber wir reden heute nicht über Flugzeuge und Kollisionen, sondern wir reden heute über eine ganz bestimmte Vogelgruppe. Und ich glaube, das ist schon längst fällig nach über 3 Jahren, dass wir mal über diese Vogelgruppe reden, nämlich die sogenannten Neozoen. Ist jetzt etwas sperrig das Wort. Was ist denn ein Neozoon, Fabian?
Vielleicht wird es auch Neozoon ausgesprochen. Oh, also, Neozoen, das sind Neubürger oder Neuankömmlinge. Das sind eingeschleppte, gebietsfremde Tierarten. Also wir werden heute nicht über Arten reden, die hier mal gebrütet haben und wiedergekommen sind oder die auf natürlichem Wege durch zum Beispiel wärmere Temperaturen, wie zum Beispiel Bienenfresser oder ähnliches bei uns in Deutschland sind, sondern um Arten, die eigentlich nicht ursprünglich in Deutschland vorkommen, aber durch Aussetzung und Gefangenschaftsflüchtlinge und so weiter, man denkt an ganz viele Gänse- und Entenarten, an Papageien, darüber werden wir heute euch was erzählen.
Und vielleicht noch ganz kurz, das gibt es natürlich für fast alle Organismengruppen, also nicht nur Vögel, werden durch den Menschen in andere Regionen gebracht oder eingesteppt, sondern das gilt auch für Pflanzen, das gilt für Pilze und für Bakterien, eigentlich für alle Organismengruppen. Ne? Und die nennt man dann entsprechend auch bei den Pflanzen Neophyten oder, wenn man alle Organismengruppen meint, dann Neobiota. Ja, und heute geben wir euch einen kurzen Überblick über neu eingebürgerte, neu angekommene Vögel in Deutschland, in Europa, weltweit. Aber bevor wir das tun, kommen wir natürlich wie immer zu einer Zuhörendenfrage. Und die kommt heute von Marjorie.
Die kam per Mail und es ging um eine süße App namens Roost. Und da, Martin, würde ich dich bitten, ob du einmal den Text vorliest.
Vielen Dank für euren tollen Podcast und eure wertvolle Arbeit. Eure Begeisterung ist einfach ansteckend. Dankeschön, Marjorie. Das freut uns sehr, dass du das schreibst. Ich melde mich bei euch, um euch auf eine kleine, aber süße App aufmerksam zu machen, die kürzlich gelauncht wurde, und zwar Roost Social. Es ist eine etwas andere Messenger-App, die anstelle von Direktnachrichten Briefvögel und Briefschnecken verschickt. Die Geschwindigkeit des Nachrichtenempfangs hängt von der Flug- bzw. der Kriechgeschwindigkeit ab und man kann auf einer Weltkarte nachschauen, wo sich die Nachricht gerade befindet. Fand es süß und musste es einfach mit euch teilen. Bitte macht weiter so und euch alles Gute.
Ja, vielen Dank für die liebe Nachricht. Und ich kannte die App nicht, habe sie mir mal direkt runtergeladen und fand schon den Slogan am Anfang, dass es Slowchill ist, ein Slowchill-Media, ganz süß. Ich liebe ja Wortwitze. Und man kann am Anfang direkt sein Startteam wählen an Vogelarten und je nachdem, welcher Art es ist, ist die halt verschieden schnell. So ein Kaiserpinguin überbringt halt die Nachricht deutlich langsamer, als es zum Beispiel der Merli machen würde. Und da wählt man seine Start 4. Und dann kann man sich Nachrichten schicken. Und dann sieht man, wie dieser Vogel ganz langsam, Martin zum Beispiel von Münster, nach Berlin fliegt. Ja, also können wir empfehlen. Sieht ganz süß aus. Ich heiße Fabibi. Da könnt ihr mir gerne mal einen Vogel schicken. Und
hast du schon Nachrichten verschickt?
Ich habe mir die erst kürzlich runtergeladen. Noch habe ich keinen Korrespondenzpartner. Also solange du dir das nicht runterlädst, Martin.
Okay, das muss ich mir mal auf meine Liste schreiben. Das klingt spannend.
Vielleicht kriegen wir mal eine reingezwitscherte Nachricht über Fabibi. Okay, schön. Ja, danke für die Nachricht.
Und dann haben wir noch eine zweite Nachricht und eine kleine Besonderheit, denn diese zweite Nachricht haben wir gleich zum Anlass genommen, heute über unsere Vogelnews zu sprechen. Fabian, magst du gerne mal vorlesen?
Sehr gerne. Die kam von Carina. Vielen Dank für diesen schönen Podcast. Jedes Mal, wenn ich es schaffe, bei euch reinzuhören, lerne ich etwas Neues. Das ist großartig. Ich mag eure Rubrik, die Vogelnews, gern. Und beim unten angehängten Artikel habe ich gedacht, dass das doch etwas für eure Rubrik wäre. Auch die Vögel bekommen etwas vom Krieg in der Ukraine mit. Und damit leiten wir direkt zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
So Martin, die wirst du uns präsentieren. Und wir haben ja schon durch Carina eingeleitet, es geht irgendwie um den Krieg in der Ukraine. Martin, ich lese hier, Glasfasertapete im Vogelheim, Auswirkungen des Ukraine-Kriegs.
Ganz genau. Also danke dir, Carina, für den Tipp mit der News. Das ist etwas, was wir, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal darüber im Podcast gesprochen haben, aber es war auf jeden Fall schon mal Thema im NABU, denn wir haben ja auch ein paar Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine und die haben uns von diesem Phänomen schon berichtet. Aber wir wollen das heute nochmal zum Anlass nehmen. Es gab nämlich auch einen Artikel dazu, den wir euch natürlich verlinken werden. Es geht um Vogelnester und zwar Vogelnester aus der Ukraine, die aus einem ganz bestimmten Material gefertigt wurden, nämlich aus Glasfaserkabeln. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wo kommen diese Glasfaserkabel her? Vielleicht habt ihr schon mal gehört, der Krieg in der Ukraine wird ja eigentlich ziemlich neu, würde ich sagen, ein neues Phänomen, vor allem mittels Militärdrohnen geführt. Und das zeigt, wie der Krieg oder wie Kriege überhaupt auf der Welt die natürliche Umwelt beeinflussen können. Also die Kriegsmaterialien, die in der Natur zurückbleiben und natürlich auch die Kriegshandlungen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fall, den wir, glaube ich, nicht vorgestellt haben, aber es gab mal eine Studie zu Schelladlern in der Ukraine, wo man gezeigt hat, dass die Kriegshandlungen dazu geführt haben, dass Schelladler auf dem Zug durch die Ukraine weniger lange verweilen und auch neue Strecken wählen. Also Kriege wirken sich natürlich nicht nur auf Menschen aus, sondern auch auf die Natur.
Und indirekt natürlich auch, dass Finanzen massiv ins Militär gehen, weniger Naturschutz oder andere Aufklärungsarbeiten beispielsweise.
Absolut, genau. Hier geht es aber jetzt um Vogelnester und Hintergrund dieser News ist, der Krieg an der Front, wie ich schon gesagt habe, wird verstärkt über Glasfaserdrohnen geführt und zwar von beiden Seiten, also von der russischen wie auch von der ukrainischen Seite. Jetzt könnte man sich fragen, warum Glasfaser?
Das frage ich mich auch.
Das Problem ist, wenn man Drohnen, sag ich mal, wie gewohnt einsetzt, per Funk, dann sind sie immer anfällig für Störsignale. Also dann kann man diese Funksignale stören und dann sieht man zum Beispiel nichts mehr auf dem Bild oder die Drohne ist flugunfähig. Deswegen benutzt das Militär Glasfaserkabel, die bis zu 20 Kilometer lang sind. Das heißt, unter der Drohne ist so eine kleine Rolle und die fliegt und dann rollt sich dieses Glasfaserkabel ab.
Also wie so ein Drachen oder wie so ein Drachen.
Also es wird ferngesteuert, so wie man das früher bei Kinderspielzeugen hatte, mit einem Kabel, also ohne Funk. Dadurch kann man sie eben entsprechend nicht stören. Das Problem ist aber, diese Glasfaserkabel verbleiben in der Landschaft. Die sammelt niemand mehr ein. Und es gibt Bilder zu sehen, wo das aussieht wie Altweibersommer. Überall hängen also diese Glasfaserkabel, die sehr dünn sind. Und das sieht aus wie Spinnweben in der Landschaft. Ne? Und das ist natürlich vielleicht ein großes Problem. Wir wissen nicht, was das für Auswirkungen haben könnte. Aber ein erstes Anzeichen dafür, dass es eine Auswirkung auf die Natur hat, ist, dass Vogelnester entdeckt wurden, wo diese Glasfaserkabel verarbeitet wurden. Und zwar ja als Grasersatz oder zusätzlich zu Gras in diese Nester eingewoben worden sind. Also ne, Soldaten haben das an das Museum in Kiew geschickt. Und da ist man jetzt dabei zu untersuchen, welche Vogelart das ist. Das weiß man nämlich nicht. Und man fragt sich natürlich auch, wie konnten so lange Kabelstücke gesammelt und überhaupt verarbeitet werden? Und welche Auswirkungen hat das auf die Küken? Oder, ja, ich weiß nicht. Sind die brüchig? Lassen die sich einfach durchbrechen? Also ich weiß es auch nicht. Ich finde es sehr spannend. Passend dazu gab es in diesem Jahr, in 2026, noch einen Artikel. Ich übersetze mal den Titel grob, also der hat mit dieser Nachricht nichts zu tun, aber inhaltlich geht es um dasselbe. Gefiederte Architekten, Sammlungshistorie zu menschlichen Materialien in Vogelnestern. Das fand ich ganz interessant. Es gibt nämlich so einen historischen Überblick über Sammlungen von Vogelnestern und welche menschengemachten Materialien dann vorkommen. Und die haben mal so einen Abriss gemacht. Also in den frühen Jahrhunderten waren das vor allem Wolle, Pferdehaare, Stoffe und Schnüre. Dann gab es das Industriezeitalter, dann waren da Urfedern zum Beispiel drin, da war ein Nestbild drin aus der Schweiz, wo, das ist ja ein bekanntes Land für UhrmacherInnen, und dort wurden Urfedern.
Also so Federn, die eigentlich in Uhren
kleine,
verbaut sind.
Genau, diese kleinen Spiralen, und die wurden da in einem Nest verarbeitet.
Okay.
Oder auch Haarnadeln, Drähte, dann kam die elektrifizierte Moderne, da waren plötzlich Kabel drin oder Metallteile, Infrastrukturmaterialien. Und in der Gegenwart, wir wissen es alle, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, Plastik natürlich,
Netze.
Verpackungen, Netze, aber eben neuerdings auch Glasfaserkabel. Und das fand ich super spannend.
Die Evolution der Menschen in Vogelnestern.
Ich sagte, also man kann aus den Vogelnestern wirklich viel Geschichtliches ablesen, und das fand ich super spannend. Wenn ihr Lust auf diesen Artikel habt und auch auf den anderen Originalartikel zu den Nestern aus der Ukraine, dann verlinken wir euch diese Artikel natürlich sehr gerne in den Shownotes.
Thema der Woche.
Neobiota. Martin hat es ja schon gesagt, das sind die neuen Tiere oder die neuen Lebewesen. Neozoa, genauer gesagt die neuen Tiere. Ja, wie kommen die zu uns? Häufig durch tatsächlich absichtliche Maßnahmen, durch, ich zitiere, Bereicherung der heimischen Natur. Das wurde bei vielen Arten als Grund angenommen. Gerade Enten und Gänsevögel, finde ich, sind da bei mir immer sehr präsent. Aber dabei bleibt es nicht. Also von Papageien über große Laufvögel, zu denen wir nachher noch kommen, das sind eine ganze Reihe Arten mittlerweile in Deutschland.
Ja, oder auch Arten wurden eingeführt, weil man sie jagen wollte, weil man Lust drauf hatte, diese Tiere bevorzugt zu jagen. Und deswegen, ja, hat man sie dann gezüchtet, lässt sie regelmäßig in die Natur. Und das ist immer noch Praxis tatsächlich. Dazu werden wir später nochmal was sagen. Und es gibt natürlich auch solche Tiere, Pflanzen und Organismen, die versehentlich woanders hingebracht werden, als blinde Passagiere zum Beispiel. Ich denke an Ballastwasser von Schiffen, ne, an die Wollhandkrabbe oder...
Oder an Blumenerde, wo dann ganz viel irgendwie Eier drin sind von irgendwelchen nicht heimischen Insekten, von Weichtieren und sonstiges.
Ja, oder an Holzprodukten, in Nahrung. Deswegen gibt es ja auch manche Länder wie Australien, wo das ja ein Riesenproblem ist, die sehr, sehr streng bei der Einfuhr von Holzmaterialien sind oder von Nahrungsmitteln oder selbst von Erde, die an Schuhen klebt. Also solche Schuhe, die man dann trägt oder im Rucksack hat, die müssen dann erstmal gesäubert werden, weil man wirklich möglichst verhindern will, dass da irgendwas eingeschleppt wird.
Ja, und das Ganze klang gerade vielleicht durch mich so positiv, Bereicherung der heimischen Natur. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern hat ganz, ganz dramatische Auswirkungen, muss man auch sagen. Sehr plakativ durch beispielsweise Einführung von Organismen, die irgendwelche Krankheiten auslösen, aber auch ganz stark natürlich unsere heimischen Artengeflechte sind darauf nicht vorbereitet und geraten so manchmal aus dem Gleichgewicht. Manchmal auch nicht, aber manchmal schon.
Ja, welche Vögel das im Speziellen, darum geht es ja in diesem Podcast, bei uns sind und da, oder vielleicht auch weltweit, das werden wir nach dem kurzen Werbeblock beleuchten. Jetzt kommt Werbung. Ja, wenn wir an Vogelschutz denken, dann fallen uns natürlich Themen ein wie Wiederherstellung der Lebensräume für Vögel, Förderung der Insektenvielfalt, aber auch im eigenen Garten kann man etwas machen, Nistkästen aufhängen, heimische Gartenpflanzen auswählen oder Insektenhotels anlegen. Aber gerade im privaten Umfeld wird gern ein ganz bedeutender Hebel übersehen, nämlich die eigene Gebäudegestaltung.
Ja, wir alle lieben das, wenn viel Licht bei uns reinkommt, wenn wir scheinbar durch große Fensterfronten irgendwie nah auch am Bereich draußen sind. Moderne Architektur hat ganz viele gläserne Elemente, Wintergärten und so weiter. Aber diese werden für Vögel oft zu unsichtbaren, tödlichen Falle. Denn Vögel erkennen das Glas nicht als Hindernis oder es reflektiert. Und sie denken dadurch, dass sie irgendwo landen können, und kollidieren sehr häufig. Wir haben dazu auch eine eigene Folge gemacht. Ein wirklich nicht kleines Problem, geschätzt über 100 Millionen Vögel in Deutschland jährlich. Das thematisieren wir auch in der Folge Nummer 39, Vogelschlag, fataler Durchblick. Aber dagegen lässt sich etwas unternehmen, ohne auf die Ästhetik des Hauses verzichten zu müssen.
Genau, es gibt nämlich eine wissenschaftlich geprüfte Lösung, die gewissermaßen Design und Vogelschutz perfekt vereint, nämlich von der Firma Scene AG. Ihr habt immer wieder Vögel bei euch zu Hause, die gegen eure Scheiben fliegen, oder ihr wollt die Fenster eurer Wohnung oder eures Hauses nachrüsten und vogelschlagsicher machen, dann haben wir eine ganz klare Empfehlung für euch, nämlich für kleine Flächen, also zum Beispiel Einzelfenster oder Balkone, das Bändchenset der Scene AG.
Diese Vogelschutzmarkierungen sind schnell und unkompliziert angebracht und ideal für Flächen von bis zu 5 Quadratmetern. Das Set kommt als Band mit Punktmuster und lässt sich selbst leicht anbringen, also das kann jeder ohne groß das studiert zu haben. Anbringen ist es wirklich einfach. Ja, und weil wir das als NABU unterstützen, gibt es die auch bei uns im NABU-Shop. Also guckt da mal vorbei unter Vogelschutzmarkierung Scene Elements.
Wenn ihr jetzt sehr große Panoramafenster oder Schiebetüren oder ähnliches habt und ihr möchtet diese gerne nachrüsten, dann gibt es auch dafür eine Lösung, nämlich die Folienrollen von Scene. So könnt ihr größere Flächen viel schneller vogelschlagsicher gestalten, denn hier stößt man mit dem kleinen Bändchen-Set schnell an die Grenzen.
Egal ob Bändchen-Set oder Folienrollen, die Punkte lassen sich, wenn nötig, unkompliziert und rückstandslos entfernen und sind damit perfekt für Mietwohnungen geeignet. Und am besten ist es aber immer noch, wenn Vogelschutz an Glas von Anfang an mitgedacht wird, also beim Bau. Daher bietet die Scene AG mit einem integrierten Schutz auch eine dritte Lösung für Neubauten an. Dabei werden die Markierungen direkt in die Scheibe integriert. Für projektspezifische Angebote und eine individuelle Beratung schreibt ihr einfach direkt eine Mail an hello@scene-group.com. Das findet ihr auch in unseren Shownotes.
Ja, alle Markierungen sind im Flugtunnel in Hohenau-Ringelsdorf. Das ist in Österreich und bekannt für diese Flugtunnelversuche. Die wurden dort wissenschaftlich geprüft und untersucht. Und dieses 9x90 mm Punktraster ist dabei als nachweislich hochwirksam hervorgegangen. Wenn ihr mehr Infos und das Produkt natürlich erwerben wollt, dann schaut unter anderem vorbei im Nabu-Shop oder unter scene-group.com/vogelschutz. Das werden wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Ende der Werbung.
Ja, und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, den Neuankömmlingen, Neubürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Und ich möchte gerne mit einer Quizfrage anfangen. Sonst bist du ja immer hier der Quizmaster, Fabian, aber ich dachte mir, heute frage ich dich mal was zu Zahlen.
Okay.
Was denkst du denn laut Bundesamt für Naturschutz? Die Zahlen sind schon etwas älter, also inzwischen könnten die vielleicht anders sein, aber offiziell findet man online von 2015 Unterlagen und da wird gesagt, wie viele gebietsfremde Arten in Deutschland etabliert sind bei Vögeln. Was würdest du sagen, wie viele etablierte Neueinkömmlinge unter den Vögeln gibt es in Deutschland laut BFN 2015? Also ich gebe dir auch Zahlen also vor, oder Arten, weißt du schon eine?
Arten, die nicht als invasiv eingestuft sind, sondern als eingebürgert.
Genau, also alle umfassend.
Okay, ja, gib mal Antwortmöglichkeiten.
Sind es 7, sind es 17 oder sind es 267? 7? 17 also, oder 267?
Ich glaube, sowas wie Kanada etabliert. Gans und die Gänse sind größtenteils etabliert. Ich würde auf 7 offiziell etabliert tippen. Ich würde auf 7 tippen.
7. 7 ist eingebongt. Ich habe jetzt leider nicht den Wüstengimpel oder die Großtrappe
welchen
dabei.
Welchen bräuchtest du denn jetzt?
Aber es wäre die...
Es sind 17, oder?
Es sind 17, genau. Okay. 17 etablierte. Wie gesagt, 2015 ist schon eine lange Zeit her, wenn man das mal so betrachtet. Es kann sein, dass die Zahl inzwischen etwas anders aussieht, aber um die 17 bewegt es sich. Und gleich eine Anschlussfrage, wie viele sind denn bis heute zusätzlich für Deutschland festgestellt worden insgesamt? Also zu den etablierten, wie viele haben bisher schon mal in Deutschland gebrütet, sind aber vielleicht wieder verschwunden? Wie viele gebietsfremde Arten wurden bisher in Deutschland festgestellt? 7, 67 oder 267?
Also erklär nochmal, von den 17, die als eingebürgert gelten, heißt nicht unbedingt, dass sie meistens gebrütet haben.
Genau, die sind etabliert. Das heißt, die brüten regelmäßig. Genau. Aber es gibt darüber hinaus noch viele andere Vogelarten, die bisher schon mal in Deutschland gebrütet haben, vielleicht unregelmäßig, oder wieder verschwunden sind, aber trotzdem auch als gebietsfremd dokumentiert wurden.
Ich habe Angst, dass es auf die 267 hinausläuft. Aber die zweite Zahl in der Mitte war
67.
Dann nehme ich die mal.
Eingebombt, ja?
Das sind die 267.
Also tatsächlich fast 300 Vogelarten hat man bisher schon in Deutschland feststellen können. Das klingt jetzt erstmal natürlich viel.
Klar, aber wenn dann man wellensittig gebrütet hat oder einen...
Genau.
Ja, okay. Ja. Ich habe auch was für dich vorbereitet.
Ja? Schön.
Und zwar ich habe 4 Aussagen über unsere liebe Nilgans, die wir heute natürlich auch thematisieren werden. Und eine von den 4 Sachen ist eine Lüge. Die musst du finden. Ein bisschen teilweise musst du um die Ecke denken. Okay. Antwortmöglichkeit A. Die Nilgans ist die frommste unserer Gänse.
Okay. Soll ich jetzt schon antworten?
Du kannst dir es auch erstmal anhören.
Ja.
Aussage B. Als einzige bei uns vorkommende Gans bereits aus weiter Entfernung durch das weiße Flügelfeld zu erkennen. Antwortmöglichkeit C. Wir bleiben bei der Nilgans. Also alles geht um die Nilgans. Millionen Deutsche kennen mindestens einen Brutplatz von ihr aus dem Fernsehen. Aussage D. Sie beschützt das Weltenei in der ägyptischen Mythologie. Also, nochmal. Ist es A, die frommste unserer Gänse? Oder was ist die Lüge von diesen Vieren?
Ja.
Die frommste, als einzige mit dem weißen Flügelfeld. Millionen Deutsche kennen sie oder kennen mindestens einen Brutplatz von ihr aus dem Fernsehen. Oder sie beschützt das Weltenei in der ägyptischen Mythologie.
Okay, also es gibt nur eine Lüge unter den vier eine Möglichkeiten. Lüge.
Ja, die anderen vier stimmen.
Ich glaube, dann weiß ich, welche das ist, obwohl ich zwei dieser Punkte nicht kenne. Ich kenne zum Beispiel nicht diesen berühmtesten Nistplatz. Mhm. Ich vermute mal, das ist eine Wahrheit, also das ist wirklich so. Vielleicht verrätst du schon mal vorweg, wo dieser sein soll.
Mit Felsquellwasser gebraut ist die Werbung, wo man eine idyllische grüne Insel sieht. Und dass diese grüne Insel befindet sich auf der Vitalsperre in NRW. Und das ist ein Brutplatz von der Nilgans. Das heißt, diese, die immer im Fernsehen lief mit dieser kleinen grünen Insel.
Diese typische Bierwerbung.
Genau, diese typische Bierwerbung. Es soll hier keine Schleichwerbung an der Stelle sein. Das ist eine Nilgans-Brutplatz. Oder war zumindest, hat da mal eine gebrütet.
Gut, dann würde ich mich mal von hinten rantasten und würde mal sagen, Antwort D, das Weltenei, Beschützerin des Welteneis, wäre auch korrekt in der ägyptischen Mythologie wahrscheinlich.
Korrekt. Der Gott Gengenwer, das bedeutet großer Gackerer, erscheint als Gans in der ägyptischen Mythologie und sollte wahrscheinlich eine Nilgans sein. Zumindest ist das mit Abstand die häufigste Gans in Ägypten. Und dieser Gott hat das Weltenei, das Ursprung neuen Lebens, beschützt.
Mhm.
Also auch korrekt.
Ja, also da sind wir auch schon beim Namen der Nilgans und auch der Herkunft. Also die heißt nicht nur Nilgans, weil das irgendwie cool klingt, sondern sie kommt tatsächlich auch aus der Region ursprünglich. Also aus Ägypten, aus dem nordöstlichen Afrika.
Aber hin bis zum Süden Afrikas.
Genau, also genau. Also schon. Nicht nur dort, genau. Ja. Okay, und dann bleiben ja nur noch zwei Antworten.
Die fromme Gans und das weiße Flügelfeld.
Ja, das weiße Flügelfeld kenne ich auch. Also daran kann man sie wirklich sehr gut erkennen, vor allem, weil sie im starken Kontrast zu schwarzen Bereichen im Flügel steht. Also ist es dann tatsächlich A, sie ist nicht sehr fromm. Und ich glaube, das können sehr viele bestätigen, die Nilgänse schon mal beobachtet haben. Die können sehr feisty sein. Also sind sehr...
Auf jeden Fall.
Ja.
Jein. Also deine Begründung ist gut, aber ich sag ja um die Ecke denken, frommste unserer Gänse, damit meinte ich, dass sie nämlich als einzige Gans teilweise in Kirchtürmen brütet.
Aha.
Es gibt mehrere Fälle, zum Beispiel in der Petri-Pauli-Kirche in Sachsen-Anhalt. Da schreibt die lokale Zeitung, Nilgansküken springen beherzt ins Leben. Die haben nämlich im Kirchturm gebrütet und sind dann von da aus flugunfähig runtergesprungen. Haben es auch geschafft, durch geringes Körpergewicht kommen die da irgendwie mit zurecht. Also die einzige Gans, die schon mehrfach in Deutschland in Kirchtürmen gebrütet hat. Antwort B ist falsch. Oder nicht ganz falsch, du hast natürlich recht, aber sie ist nicht die einzige. Nämlich
ach
die
so.
Rostgans
okay.
hat auch ein weißes Flügelfeld.
Ah, dann war das B tatsächlich, okay. Aber das ist schon mal ein schöner Hinweis. Also schaut euch mal die Rostgans und die Nilgans im Vergleich an. Schnappt euch das Nabu-Vogelbuch. Da sind die, weiß ich nicht, sind die nebeneinander im Buch zufällig?
Ja.
Okay, umso besser. Dann könnt ihr das direkt miteinander vergleichen. Fabian, hält es mir auch gerade hoch? Ah ja, da sieht man es eindeutig. Schön.
Genau. Du sollst auch jeden Abend darin lesen, Martin.
Ich wusste nicht mal, dass die Rostgans im Buch drin ist, aber jetzt habe ich es wieder drauf. Ja,
ich habe
genau.
noch eine kurze Sache für dich, die aber auch komplett diesem Thema hier dienlich ist. Und zwar gibt es noch einen Begriff. Wir hatten ja Neobiota-Phonen, es gibt aber auch Archäobiota. Und das steht für Arten, die vor 1492 in Deutschland schon vorkamen oder eingeführt worden sind. 1492 ist ein nicht ganz willkürlich genommener Jahreszeitraum. Martin, erklär kurz, was hat es mit diesem Datum auf sich?
Ja, 1492. Hoffentlich setze ich mich nicht in den Nesseln, wurde Amerika entdeckt, also der Kontinent oder beziehungsweise es war wahrscheinlich eine karibische Insel, nämlich durch Christopher Columbus.
So ist es. Und ich habe jetzt mal geguckt, auch ein Dokument vom BFN, also vom Bundesamt für Naturschutz. In Deutschland wildlebende Archäobiota und deren Status im Naturschutz, so heißt diese Publikation. Und es gibt nur zwei Arten, die offiziell als Archäobiota gewertet werden. Zwei Vogelarten. Es gibt mehrere Tiere und Pflanzen und Pilze. Welche zwei Vogelarten sind das, Martin?
Aber das heißt, die sind durch den Menschen eingeführt worden?
Aber vor 1492.
Ah, oh, das ist ja schwierig.
Und ich hätte gedacht, es sind deutlich mehr, aber es sind nur zwei.
Ja, also bei Pflanzen könnte ich dir zwei Beispiele nennen, nämlich Klatschmohn und Kornblume.
Auch spannend.
Aber bei den Vögeln fällt mir jetzt spontan nichts ein. Nee.
Ich hätte ganz sicher auf den Jagdfasan getippt, ja, weil der damals schon von den Römern eingeführt worden ist. Aber der ist so ein Grenzwall, der zählt nicht offiziell dazu. Der ist zwar seit über 1500 Jahren wohl eingeführt worden als Jagdwild, aber die dauerhafte Etablierung ist erst in den letzten 150 Jahren so richtig gefestigt worden.
Ist es auch ein Hühnervogel?
Nee, es sind zwei andere. Dann, was ich super spannend fand, es steht noch ein dritter drauf. Der steht dann so im Kleingedruckten, und zwar Petronia Petronia. Ich glaube nicht, dass du weißt, wer das ist.
Nee.
Der Steinsperling.
Ach.
Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ist damals wohl mit den Kreuzzügen irgendwie nach Deutschland gekommen. Hat wohl auch gebrütet. Das war so vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. Die sind schon lange nicht mehr als Brutvogel hier. So. Fand ich total spannend. Aber jetzt kommen wir zu den Zweien, die wirklich da stehen. Und zwar einmal...
Geht es in dieselbe Richtung? Ist es der Haussperling?
Ja,
okay.
Richtig. Das wusste ich auch nicht. Ja. Der Haussperling kommt nämlich ursprünglich gar nicht in Mitteleuropa vor, sondern kommt wahrscheinlich aus Steppengebieten in Südostasien und ist vor über 10.000 Jahren wahrscheinlich als Kulturfolger, also nicht direkt irgendwie in einem Käfig mitgekommen, sondern sozusagen mit den Menschen, mit der Sesshaftwerdung mitgekommen. Und
ich glaube, dann ist auch klar, welche die zweite ist, oder?
Ja,
die Straßentaube?
Genau, ja, die beiden, okay, Arten sind das, die schon... Ja, die als Archäobiologin.
Ah ja, spannend. Das habe ich nie so betrachtet. Aber ja, macht total Sinn. Cool, okay. Also, ihr seht schon, das ist gar nicht so schwarz-weiß, wie man das vielleicht manchmal denken mag, dieses Thema der neu eingeführten oder neu angekommenen Tiere. Und ich dachte mir, wir können mal vielleicht diese 17 Arten kurz wenigstens benennen, damit ihr mal die Namen gehört habt. Also, wir hatten jetzt schon die Nilgans als eine von den Enten und Schwanen oder Gänsevögeln. Es gibt aber noch sehr viel mehr Enten und Gänsevögel und so weiter. Traust du dich, die mal aufzuzählen?
Ich traue mich, was nicht heißt, dass ich es richtig mache. Also die Kanadagans.
Ja.
Streifengans.
Ja.
Dann Mandarinente.
Aha.
Krautente. Es gibt auch noch so viele andere Entenarten, aber die sind, glaube ich, nicht so wirklich etabliert. Ach ja, und auf jeden Fall, du hast auch gerade Schwan noch erwähnt. Da habe ich kurz überlegt und dachte, ja klar, als Münsteraner natürlich. Ja. Der Schwarzschwan oder auch Trauerschwan genannt.
Genau, da sind wir jetzt bei
Art.
5. Mhm. So, noch mehr.
So, noch mehr Enten und Gänsevögel.
Mhm. Mhm. Nilgans hatten wir schon, ne? Habe ich die jetzt hier mit drin bei den 5?
Weiß ich nicht. Nilgans, Rossgans, Kanadagans.
Nilgans, Rossgans, Kanadagans.
Brautente.
Brautente, Mandarinente.
Und Schwarzschwan.
6 haben wir jetzt.
Mehr fällt mir. Also, es gibt hin und wieder mal so eine Ruthalsgans, die irgendwo ausgebüxt ist, die dann da sitzt oder. Sonst fallen mir aber nicht mehr Enten und Gänsevögel.
Also laut Bundesamt für Naturschutz, dieses Dokument, was ich schon erwähnt hatte von 2015, würde noch die Schwanengans dazu zählen,
ja,
oder auch Höckergans,
ja,
heißt sie.
Ja.
Die brütet so mit 30 bis 40 Brutpaaren im südlichen Hessen zum Beispiel. Also laut letzter Vogelzählung.
In Heidelberg sind die auch.
Auch, ja. Habe ich noch nie gesehen in Deutschland. Ich kenne dich nur als Fotos.
Ich glaube, sie heißt
auch erwähnt,
Schwanengans. Genau. Die Wildform heißt, glaube ich, Höckergans und die Zucht von Schwanengans oder andersrum.
Weiß ich gar nicht genau. Ja. Sieht auf jeden Fall wirklich wie eine Mischung aus, ja, Gans und Ente, Schwan, weiß
ich nicht. Gans ist doch auch ein Begriff in die Richtung, glaube ich.
Also schaut mal, googelt oder ekosiert mal Schwanengans und schaut euch mal diesen Vogel an. Und dann gibt es noch Brautente, hast du die erwähnt?
Ja.
Ja, genau, die hat zu erwähnen. Und dann gibt es noch in sehr wenigen Paaren, aber auch als etabliert bezeichnet, die Indien-Fleckschnabelente.
Ah, okay, nee, das wusste ich nicht.
Da konnte ich allerdings nicht rausfinden, wo die 3 bis 4 Brutpaare in Deutschland brüten.
Ich habe mal sowas wie, ich glaube, eine Silberente, Bahama-Ente, Augenbrauen-Ente habe ich, glaube ich, mal, ist, glaube ich, eine brasilianische Art mal gesehen. Also es gibt schon immer Überraschungen, oder die Stockenten haben ganz oft irgendwelche Zuchtformen mit drin oder solche Sachen.
So, dann gibt es noch andere Vogelgruppen, die etabliert sind in Deutschland. Zum Beispiel die Flamingos, die hatten wir auch schon mal zum Thema. Welche Arten wären das denn? Also laut BFN ist es nur eine Art, aber ich glaube, inzwischen sind es mehr.
Also das ist ja vergleichsweise in der Nähe von Münster, im Münsterland, im Kreis Borken, glaube ich, im Zwillbocker Fenn. Ich war tatsächlich selbst nie da, aber da weiß ich, dass es angefangen hat mit Chile Flamingos, die da gebrütet haben. Und dann kamen irgendwann rosa Flamingos dazu.
Mhm.
Und zwischendurch wurden auch Zwerg- und Kuba-Flamingos da nachgewiesen. Aber regelmäßig brüten tun die Chile-Flamingos und die Rosa-Flamingos, glaube ich.
Und ich glaube, ich habe letztens einen Beitrag vom WDR gesehen und aktuell sind es, glaube ich, 24, um die 24 Brutpaare.
Ich glaube, letztes Jahr ist es irgendwie ins Wasser,
gefallen
oder
ja,
ein Fuchs oder irgendwas wurde vermutet, dass die auf einmal alle ihre Brut aufgegeben
haben.
Aber dieses Jahr gab es auf jeden Fall
Jungvögel. Genau, sehr gut. Und bei den Hühnervögeln, welche fallen dir denn da ein? Welche etablierten Arten gibt es da für Deutschland?
Der Jagdfasan, auf jeden Fall.
Und es gibt noch einen zweiten.
Ja, also sowas wie, es gibt Tschukkahuhn an ganz vielen Orten in Europa. Vielleicht gibt es, ich weiß gar nicht, gibt es auch in Deutschland eine Population?
Habe ich nicht gefunden. Ich glaube nicht. Ich vermute nicht.
Dann, ich weiß vom Diamantfasan. Das ist, glaube ich, in Frankreich gibt es da eine Population von.
Zumindest in 2015 noch nicht als etabliert. Und ich glaube auch laut DDA nicht.
Glaube ich auch nicht.
Aber etwas, was viele kennen, aber vor allem als domestizierte Form.
Das Bankwiehrhuhn, also unser Haushuhn?
Nee, das nicht. Aber ja, das kennen viele. Auch nicht.
Truthahn?
Ja, genau.
Ja, stimmt. Das Truthuhn. Das Truthuhn gibt es ja auch Populationen in der Nähe von Bonn, glaube ich, gibt es
genau,
welche.
In NRW gibt es 60 bis 80 Brutpaare. Ja. Das war mir auch relativ neu. Das war mir nicht so klar, dass sie auch in Deutschland brüten. Eigentlich ja ganz hübsche Vögel, so als Wildvögel.
Du gehst da durch den Wald und rechnest nicht damit. Und dann ist da immer so ein Truthahn.
Die sind ja auch recht groß. Also groß, ja. Vielleicht nicht so groß wie die Zuchtform, aber die Männchen können schon ordentliche Whopper sein. Ja, und dann natürlich noch ganz wichtig, eine Gruppe von Vögeln, die man in Europa überhaupt nicht vermuten würde. Und ich als Berliner habe auch wenig Erfahrung mit denen, weil hier bei uns kommen sie noch nicht vor, aber in deiner Region ja schon eher. Ne?
Du meinst die Papageien.
Genau.
Ja. Es gibt da tatsächlich in der Nähe von, habe ich nachgeguckt, gestern in der Nähe von Leipzig und in der Nähe von Berlin auch,
ja,
gab es auch Nachweise. Also Nachweise gibt es hier und da immer mal wieder welche. Aber ich glaube, in der Nähe von Berlin gibt es jetzt auch einen Brutpaar. Von den Halsbandsittichen. Das ist so die Papageienart, die sich in Deutschland breit macht, gerade in den wärmebegünstigten Ecken, also Rhein, Neckar, Mainebene. In den Städten im Ruhrgebiet, also ob man jetzt in Düsseldorf, Köln, Bonn hinunter zu Frankfurt, glaube ich, auch und vor allem Wiesbaden, Mainz, Heidelberg, Mannheim. Also überall fliegen einem da die Sittiche um die Ohren. Und zwar nicht nur ein paar, sondern gerade in den genannten Ecken, die ich meinte, kann man, wenn man abends zu einem Schlafplatz gehen würde, Tausende sehen, die dann nachts zu ihren Schlafräumen fliegen. Das ist wirklich beeindruckend und cool. Es sind schon coole Arten auf jeden Fall. Und ich habe mal so einen Schlafplatzeinflug als Tonaufnahme mitgebracht.
Ist schon sehr beeindruckend und wirklich sehr ungewohnt, wenn man nicht aus den Regionen stammt oder nicht vertraut ist damit. Weil für mich klingt das eher so nach den Tropen oder nach den Subtropen.
Wenn die fliegen mit diesem langen Schwanzfedern und diesem schwirren Flug, das ist, ja,
das, ja, und ist das irgendwie sind ja komisch. Das sind ja auch sehr bunte Vögel, also ne, vor allem grün, aber auch noch andere Farben. Und sie sehen schon, sehr ungewohnt aus für unser mitteleuropäisches Auge, würde ich sagen. Aber der Halsbandsittich ist ja nicht die einzige Papageienart bei uns. Nee. Es gibt ja noch weitere, nämlich noch den nahen Verwandten Alexandersittich. Hast du den schon mal in Deutschland gesehen?
Ja, in Bonn habe ich, glaube ich, mal welche gesehen. Die sind sehr ähnlich und das wird auch oft verwechselt, weil auch der Halsbandsittich oft kleiner Alexandersittich genannt wird und der große Alexandersittich halt
groß.
Der große ist. Und beide einfach oft als Alexandersittiche irgendwie abgetan werden. Das haben wir auch jedes Jahr bei Stunde der Garten, Stunde der Wintervögel, dass da auch ganz viele große Alexandersittiche gemeldet worden sind, die eigentlich Halsbandsittiche sind. Den gibt es weniger häufig als den kleinen Bruder, als den Halsbandsittich. Aber immerhin ungefähr 500 Brutpaare, schätzt man, in Deutschland. Bei dem Halsbandsittich sind es wahrscheinlich mehr als 7000. Also schon nicht selten, aber schon ein anderes Kaliber noch als der Halsbandsittich. Ja, und die sind echt nochmal ein Stück irgendwie gewaltiger. Die sind größer. Der Schnabel ist nochmal deutlich größer. Sie haben beide so einen roten, dicken Schnabel, womit sie halt auch Nüsse knacken können und alles Mögliche. Ja, die gelten aber nicht als invasiv. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und bevor wir weitermachen, vielleicht noch eine dritte Papageienart, du guckst mich nämlich hier so skeptisch an.
Nee, du willst
wahrscheinlich auf die Amazone hinaus, oder?
Genau. Hast du die auch schon mal gesehen in Deutschland?
Nee, die habe ich noch nicht gesehen.
Ist auch relativ selten. 50 bis 60 Individuen wohl in der Nähe von Stuttgart und Mainz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, die Gelbstirn- oder Gelbkopf-Amazone heißt sie, ne? Gelbstirn-Amazone gibt es auch, aber nicht bei uns. Aber das ist schon, also wenn ich so eine Amazone im Park, im Stadtpark sehen würde, da wäre ich schon ziemlich baff.
Ja, und wenn wir von den Papageien weggehen und, finde ich, zu einer Artengruppe, die man noch weniger in unserer Landschaft erwartet, da hatte ich nämlich genau so einen Moment, wo wir gerade über das Truthuhn sprachen, von wegen, das begegnet dir im Wald. So einen Moment hatte ich mit der besagten Art, als ich in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs war. Und da haben wir illegale Greifvogelfallen gesucht. und sind da durch so ein Wäldchen und es gibt wirklich wenig Hügel in Mecklenburg-Vorpommern, es war gefühlt einer. Und wir kamen so übers Feld und auf einmal, und ich wusste natürlich, dass es sie gibt, aber ich hatte es in dem Moment null auf dem Schirm und auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir genau in der Ecke sind, standen da 5 riesige Nandus vor uns. Das war ein komischer Moment für beide Parteien.
Das glaube ich. Also Nandus zur Einordnung sind Laufvögel, sehen aus wie kleine Strauße, wenn man so will. Und ich glaube auch die verwandte, eine nahe verwandte Art heißt ja auch Darwinstrauß, oder? In Südamerika. Also es gibt 2 Arten von Nandus.
Es gibt den Darwin Nandu gibt's.
Oder Darwin Nandu heißt ja, okay. Aber man könnte sie auch mit Straußen verwechseln. So von
sind
der,
auf jeden Fall große Laufvögel, die nicht fliegen können.
Genau.
Super starke Beine haben, langen Hals und einen mit ihren großen bewimperten Augen anschauen. Ja.
Und davon gibt es tatsächlich, naja, ich glaube, es waren mal an die 360 Individuen in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein, also im Grenzgebiet der beiden Bundesländer. Man hat sie dann aber, ich glaube, vor 2 Jahren oder so, wir haben auch drüber berichtet, hat man sie ein bisschen dezimiert. Ich weiß nicht mehr genau, was die Gründe waren, ob sie auch
mit landwirtschaftlichen Schäden und
genau, also man hat versucht, dann doch ein paar Eindämmungsmaßnahmen hier wirken zu lassen, weil sie sich ansonsten wahrscheinlich unkontrolliert vermehrt hätten.
Ja, da gab es auch viel Diskussion. Die haben die ganz schön runtergekürzt, glaube ich, auf, ich meine, weniger als 100 Individuen. Mhm,
glaube ich auch, ja.
Und ich habe mal nachgeguckt, wann eigentlich der erste Nandu da erschien. Und das war im Jahr 2000. Im Herbst sind da 3 Männchen und 4 Weibchen aus einer privaten Haltung in dem besagten Raum in Deutschland ja, freigesetzt oder entkommen, wahrscheinlich entkommen. Und daraus ist die Population dort entstanden.
Genau. Fabian, du hast ja schon erwähnt, ich glaube, bei den Papageien war es, es sind keine invasiven Arten. Also du hast das so ein bisschen betont. Das heißt, das ist ja schon ein wichtiger Aspekt, dieses Wort nochmal zu erklären. Was bedeutet denn, dass eine Art invasiv ist?
Also da müssen 3 Kriterien erfüllt sein. A, natürlich, das ist eine gebietsfremde Art. Die hat hier kein ursprüngliches oder aktuelles Verbreitungsgebiet. B, die Art muss sich vermehren können. Die ist nicht nur einmal da, sondern sie vermehrt sich wirklich. Und C, das ist jetzt der springende Punkt, wo jetzt ganz viele unserer bisher genannten Arten rausfallen. Man kann ihnen nachweisen, dass sie Schaden anrichten. Schaden an menschlichen,
an Gesundheit.
Gesundheit. Leute, die vielleicht neben der Papageienpopulation, neben den Schlafbäumen sind, würden jetzt sagen, auf jeden Fall ist das gegeben. Aber wo man mehrfach nachweisen kann, okay, die haben eine schädliche Auswirkung irgendwie für menschliche Belange, aber eben auch für unsere heimische Biodiversität. Und das hat man jetzt bei der Nilgans, die galt lange als potenziell invasiv und seit, ich glaube, letztem Jahr ist sie tatsächlich jetzt als invasiv eingestuft worden, weil ja, sie unter anderem sehr territorial sind. Du hast es vorhin schon gesagt, es ist nicht die frommste Gans. Die sind auch wirklich sehr potent im Verteidigen ihres Nistplatzes, der auch sehr variabel ist von irgendwelchen Erdhöhlen, Kirchtürmen hin bis auch zu zum Beispiel Storchenrädern, wo sie dann die Störche vertreiben. Sie sollen verantwortlich sein für Ernteschäden, andere Gänse oder andere Wasservögel von Brutplätzen verdrängen. Das wird dann hier ganz nachgesagt. Es ist auch teilweise nachgewiesen und teilweise streiten sich dann auch Geister. Es gibt auch Studien, die sagen, das ist gar nicht so schlimm. Und ja, ich glaube, da ist natürlich immer Forschung nötig und auch bei vielen anderen Arten. Wir haben natürlich gesagt, die können Schaden anrichten und das ist auch nicht zu vernachlässigen. Du hast Australien erwähnt. Australien ist irgendwie der Griff ins Klo für eingebürgerte Arten. Also was die mit Kaninchen, Aggerkröte und Co. für Probleme haben. Also eingeführte Arten können massiven Schaden anrichten. Das will ich gar nicht beschönigen. Man muss halt eben genau gucken, was da der Fall ist und vor allem, wie man das dann angehen kann, das Problem.
Genau, und deswegen wird das auch immer begleitet. Also es wird immer bewertet, sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene. Was passiert da gerade? Es wird gemonitort. Also wie vermehren sie sich? Wie breiten sie sich aus? Um gegebenenfalls Maßnahmen auch adäquat anzupassen oder überhaupt erst einzuführen oder in Aktion zu bringen, wenn sichtbar wird, dass hier vielleicht Probleme auftauchen können. Und das ist gerade auf der EU-Ebene, da ist man schon sehr weit voraus, da hat man schon Vogelarten auf die Liste gesetzt, die noch gar nicht hier sind, von denen man aber glaubt, dass sie in Zukunft zum Problem werden könnten. Also ihr seht schon, das ist ein sehr großes Themenfeld und wir haben das heute nur angerissen. Unser Plan ist, da nochmal spezifisch auch über einzelne Arten zu reden. Wir haben ja jetzt den Jagdfasan auch schon genannt. Der ist auch sehr spannend. Oder die Nilgans, da gibt es auch noch sehr viel mehr zu erzählen. Aber ich würde sagen, dem widmen wir nochmal eine ganz eigene Folge.
Wir können euch generell noch mitgeben, euer Beitrag ist dazu, setzt keine Tiere aus. Sogar Goldfische, also was vermeintlich als harmlos wirkt, richten Schaden an. Also sie fressen dann Amphibienlarven in irgendwelchen Teichen, wo eigentlich keine Fische drin sind, wo Leute die dann aussetzen. Aber natürlich setzt auch keine anderen Haustiere aus, es sei denn, ihr seid JägerInnen, die dürfen Jagdfasane aussetzen, teilweise. Das können wir bestimmt nochmal in einer anderen Folge diskutieren, ob das so Sinn macht. Aber ansonsten lasst euer Haustier zu Hause. So.
Und nicht alle Neobiota, nicht alle Neozoen über einen Kamm scheren. Also da lohnt es sich zu differenzieren und ein bisschen auf die Sachlage zu schauen.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, liebe Leute, liebe Zuhörenden, es gibt beim NABU etwas zu gewinnen und Anlass ist die deutsche Veröffentlichung des neuen Vogelkrimis, Das Ding der Unmöglichkeit. Im englischen Original heißt es The Impossible Thing von der Autorin Belinda Bauer. Das erscheint nämlich am 13. August und wurde ins Deutsche übersetzt von Conny Lösch. Und darin geht es um den Diebstahl seltener Vogeleier, also ein Thema, was uns auch berührt, das ja im realen Artenschutz auch eine sehr große Rolle spielt. Und der Roman beginnt 1926 an der zerklüfteten Küste von Yorkshire im Nordosten Englands, also schon mal ganz schön als Spielplatz. Und dort klettern sogenannte Eggers an den Steilklippen zu den Vogelbrutplätzen, um deren begehrte Eier zu stehlen. Ja, und in der Gegenwart führt die Geschichte nach Wales, wo das Geheimnis um ein außergewöhnlich scharlachrotes Ei wieder ans Licht kommt.
Und wir verlosen 25 Exemplare und das Gewinnspiel läuft bis zum 31. August. Ihr müsst dafür eine Gewinnspielfrage beantworten und zwar: Im Roman Das Ding der Unmöglichkeit dreht sich alles um den Diebstahl der Eier einer Seevogelart. Um welche Art handelt es sich? Ist es A, der Weißstorch? Okay. B, die Trottellumme oder C, der Eisvogel. Also A, Weißstorch, B, Trottellumme, C, Eisvogel. Mitmachen könnt ihr unter nabu.de/Vogelkrimi und Martin und ich wünschen euch viel Erfolg.
Hallo, hier ist Fabian noch kurz aus dem Off. Ich darf euch hier noch was präsentieren. Und zwar habe ich auf Borneo in der Forschungsstation einen netten Menschen kennengelernt, der Geschäftsführer einer Reiseagentur ist, von Diamir-Reisen, die machen tolle Natur- und Kulturreisen. Und den habe ich auch direkt gefragt, ob er nicht Lust hätte, unseren kleinen Podcast zu finanzieren, mal eine Folge. Und er sagte, ja, klingt eigentlich interessant. Aber wie wäre es denn, wenn wir eine Reise mit dir anbieten könnten? Hättest du nicht Lust? Du läufst ja hier die ganze Zeit schon rum und zeigst den Leuten irgendwelche Hornvögel. Ja, so ist es geboren und jetzt darf ich stolz präsentieren, es gibt eine Costa Rica-Reise mit mir im nächsten Jahr, also 2027, Ende Februar bis Anfang März, 17 Tage sind wir unterwegs und wir werden uns in diversen Lebensräumen unfassbar viele tolle Vögel angucken. Also von Geiern, Tukan, Papageien, Hokkos, Naschvögel, Bellbirds, die so laut schreien können. Also da sind tolle Sachen dabei und das wird nicht nur ein abhaken auf der Checklist, sondern wir werden uns Zeit nehmen für die Tiere. Wir werden natürlich auch andere Tiere uns angucken und Pflanzen. Ich nehme mein Insektenlicht mit, da können wir abends nach Nachtwaltern und Gottesanbeterin leuchten. Wir werden den kleinen Ameisenbären, eine unfassbare Traumart für mich, suchen. Das Tapir, Freigiftfrösche, Schlangen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel zu entdecken. Wir werden schnorcheln mit Schildkröten, hoffentlich. Also, falls ihr Lust darauf habt, dann schaut doch mal vorbei unter diamir.de/Fabian. Da findet ihr den Reiseverlauf, könnt euch das genau angucken. Und vielleicht finden sich ja ein paar Personen von euch, die Lust haben mitzukommen. Zwischen 5 und 12 Plätze gibt's. Ich würde mich riesig freuen. Also bis dahin, buenas noches.
Und damit, last but not least, wie immer, kommen wir zum Vogel des Tages, den wir natürlich erst einmal wieder hören werden, damit ihr etwas mitraten dürft und könnt. Also mich erinnert das so ein bisschen an Amateurfunk, wenn man irgendwelche Frequenzen einstellt.
Ganz süß. Auch ein Neuankömmling natürlich, passend zu dieser Folge. Wir haben ihn auch schon erwähnt heute.
Ja, das ursprüngliche Vorkommen ist ungefähr so im Südosten Russlands, Nordostchina, Korea, Japan, also eine ostasiatische Art.
Und spannend ist, dass sie sowohl in Mitteleuropa, in Deutschland vorkommt, als eingeführte Art, als auch in Großbritannien teilweise relativ große Populationen haben. Und das Vorkommen zwischenzeitlich durch Lebensraumzerstörung in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet. In Japan ging es ihr noch ein kleines bisschen besser, aber gerade in China, Russland, Korea, da sahen die Bestände echt düster aus. Und zwischendurch gab es mehr Mandarinenten
Oh. Ist egal, irgendwann müssen wir ja eh auflösen.
Oh Gott. Nein!
Also, ihr hört schon, es ist die Mandarinente.
Okay. Es gab mehr Mandarinenten in Großbritannien als zwischenzeitlich, zumindest im nicht-japanischen Verbreitungs- oder natürlichen Verbreitungsgebiet. Ja, das ist schon echt besorgniserregend,
dass es so war.
Zum Glück haben sich die Bestände in Asien mittlerweile etwas erholt. Da wurde viel auch am Schutz dieser wirklich extrem hübschen Ente gemacht. Und wir hätten euch jetzt noch den Tipp gegeben, dass sie super hübsch ist, dass sie fast unecht aussieht. Die Männchen sind halt unfassbar gefärbt und die Federstruktur ist auch sehr, sehr besonders. Viele Schmuckfedern, so ein aufgestelltes wie so ein Segel und im Gesicht auch so feine, orangene Deko an den Wangen.
Also es ist fast schon too much, möchte man eigentlich fast sagen. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Der Brutbestand in Deutschland wurde zuletzt auf 480 bis 700 Brutpaare geschätzt. Ich kenne auch ein paar aus Berlin. Also ich habe sie auch schon mit Küken gesehen.
Berlin ist aber auch eine Hochburg für die. Also ich habe mal nachgeguckt. Oft ist es so, dass sich die Bestände, es gibt hier und da immer mal wieder Bestände, aber die erlöschen nach, weiß nicht, einem Jahrzehnt. In Berlin oder in dem Berliner Umland gibt es wirklich vielleicht die größten Populationen in Deutschland.
Besondere auch daran an der Art ist, sie brütet in Baumhöhlen, also ähnlich wie das vielleicht auch die Schälente bei uns macht. Und die Küken müssen dann aus diesen Baumhöhlen noch nicht Flüge springen und mit der Mutter und dem Vater, ich weiß gar nicht, ob beide führen, dann zum nächstgelegenen Gewässer watscheln.
Ganz spannend ist auch, dass es eine nordamerikanische Schwesterart gibt, nämlich die Brautente, die wir heute auch schon erwähnt haben. Auch sehr hübsch, heißt auf Englisch auch Wood Duck, weil sie eben in Baumhöhlen auch brütet. Sehr nah verwandt, aber doch anderer Kontinent.
Ja, und dann würde ich sagen, lauschen wir nochmal der kleinen süßen Mandarinente, wie sie da rumfiepst. Und natürlich wie immer, wenn ihr mehr zur heutigen Folge oder zum NABU insgesamt erfahren wollt, dann schaut doch mal bei unserem Instagram-Account vorbei. Da bekommt ihr sehr viel mehr Vogel-Content.
Ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr eine schöne Zeit hattet, dass es euch gut geht. Und ja, abonniert diesen Podcast, aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und schreibt uns natürlich gern an vogelpodcast@nabu.de. Dann nehmen wir gerne eure Anregungen auf oder eure Kritik entgegen. Freuen uns natürlich aber auch über Lob.
Und ich würde sagen, damit bis in zwei Wochen. Habt euch wohl und auf Wiederhören.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.